If you want to see more companies make things in America, consider buying more things from companies who are already doing that very thing. Companies like American Giant. These guys have been making t-shirts, sweatshirts, flannels, and blue jeans in America for the last 14 years, with cotton grown right here in the USA. That means good jobs for lots of hardworking Americans in factory towns all over the country. Check out their stuff in stores everywhere, or pick up something awesome at American-Giant.com.
Mull, du musst kommen. Dieser Satz hat mein ganzes Leben geprägt. Usain Bolt, Boris Becker, die Bayern-Spieler, ich habe sie ewig lange betreut. Und heute, denke ich, möchte ich ein paar Geschichten aus meinem Leben erzählen. Wichtig in meinem Leben ist Vertrauen und Loyalität. Ich bin Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt. Heute erzähle ich euch meine Geschichte.
Mull, so hast du mir vor der Sendung gesagt, darf ich dich heute nennen. Ich freue mich sehr, dass du heute Gast bist bei Meine Geschichte. Jetzt stehen wir ja, Mull, hier im Herzen von München, in deiner Praxis. Ist es eigentlich dein Arbeitsplatz oder mittlerweile schon dein Zuhause?
Ja, ich denke, ich darf sagen, das ist mein Zuhause, weil ich von früh bis spät hier drin bin, mich hier zu Hause fühle, gut fühle, tolle Atmosphäre. Also schöner kann es gar nicht sein.
Weil du sagst, von früh bis spät, wie viele Stunden verbringst du hier in der Praxis?
Also zum Angewöhnen habe ich morgens um 8, manchmal um 7 angefangen und dann bis 11 Uhr abends gearbeitet. Ja. Und jetzt schränken die Mädchen das ein bisschen ein, die wollen das nicht, die wollen mich schützen und denken, ja, müssen wir ein bisschen weniger. Aber nach 10, 12 Stunden kommen zusammen. Ja.
Wenn Sie von Ihren Mädchen sprechen, sind das Ihre wunderbaren Angestellten, die hier mit dabei sind. Als ich das erste Mal hier dich hier besucht habe, hast du mir gesagt, ich denke noch lange nicht ans Aufhören. Und als dein Team das mitbekommen hat, haben sie mir verraten, dass du ihnen noch 10 Jahre auf jeden Fall versprochen hast. Man muss dazu sagen, du bist mittlerweile unglaubliche 82, fitter als ich mit meinen 33 vermutlich. Aber ist es wirklich so, dass du noch 10 Jahre hier gerne weitermachen möchtest?
Also ich setze keine Fristen, das ist vom Himmel bestimmt, will ich mal sagen. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich so weiterhin gesund bleibe und fit bleibe, dass ich das auf jeden Fall möchte. Ich kann mir nicht vorstellen, ohne diesen Beruf zu leben.
Zu Beginn jetzt, Mull, hier hinten sind ja so unfassbar viele Würdigungen. Viel mehr hast du ja bekommen, die du hier gar nicht alle ausstellen kannst. Wenn du einmal jetzt beschreibst, gibt es eine, die für dich am bedeutsamsten ist?
Das ist eben das Problem, dass ich keinen herausstellen möchte. Das sind Weltrekordschuhe, Weltmeisterschuhe, Olympiasiegerschuhe. Aber es wäre schade, wenn ich jetzt einen herausgreife und damit die anderen zurückstelle. Genauso mit den Trikots. Ich habe geschätzt 300 Trikots mit Widmung und wohlmeinenden Worten. Was hier steht, habe ich nicht reingestellt. Die ersten Schuhe hat Usain reingestellt. Das sind die Weltrekordschuhe. Das haben andere gesehen, haben ihren Schuh mitgebracht, also auch Weltmeister oder Sieger, und haben den da auch reingestellt. Darf ich? Ja, kann ich nicht verbieten. Klar, darfst du. Und dann ging das weiter. Und so hat ein ganz namhafter Herzchirurg gesagt, ich will auch da rein.
Ist das Herz da oben rechts?
Das ist das Herz, ja.
Aber in dieses Regal dürfen dann schon nur die oberste Kategorie.
Ja.
Ja, darf man.
Ja, klar.
Mull, du stammst aus Ostfriesland. Du hast mal gesagt, dass dein Elternhaus dein Fundament ist. Was hat dieses Fundament all die Jahre so stabil gemacht?
Ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen, in dem mein Vater als Pastor tätig war und wo strenge Sitten geherrscht haben, muss ich sagen. Ich bin streng erzogen worden, im preußischen Sinne, so ungefähr kann man sagen. Und Disziplin war groß geschrieben. Sport war wichtig. Mein Vater hat aufgepasst, ob ich auch trainiert habe. Ich habe jeden Tag trainiert. Aber er wusste ganz genau am Abend, ob ich mal eine Trainingseinheit ausgelassen hatte. Also das war die Strenge. Der Glaube war entscheidend wichtig. Wir haben jeden Abend Andacht gehalten und gesungen und gebetet. Das alles bleibt in einem. Das kann man nicht streichen. Das lebt weiter. Und so bin ich also sehr christlich erzogen worden und denke, dass ich auch das heute pflege noch.
Ab wann war dir klar, dass du Arzt werden möchtest?
Ja, da liegt ein Ergebnis zugrunde. Da war ich 16 Jahre. In dem Moment wusste ich, ich möchte Medizin studieren. Habe das anfangs für mich behalten, dann später aber auch meinen Eltern erklärt, es gibt keine andere Wahl. Ich möchte das unbedingt machen. Und dann war mein Vater strikteweg dagegen. So, das kommt überhaupt nicht in Frage. Und wenn du das machst, kriegst du von uns keine Unterstützung. Und so war es dann auch. Ja, mein Vater hat schlechte Erfahrungen mit Ärzten gemacht, die so den Anschein machten, sie wären Halbgötter in Weiß. Und das sollte nicht passieren. Er war überzeugt, dass der Arztberuf den Charakter verbildet. Sein Sohn sollte davon nicht betroffen sein.
Und trotz all dessen und auch, dass du dann keine Unterstützung finanzieller Art bekommen hast, warum hast du dich dennoch dazu entschlossen, dem Beruf des Arztes nachzugehen?
Es gab für mich keine andere Wahl. Ich war Sportler, hätte auch Sportlehrer werden können, das hätte mir auch Spaß gemacht. Jurist, weiß ich nicht, aber das war so das, was mein Vater sich vorstellte. Du kannst alles machen, wir helfen dir, aber nur nicht Medizin. Und das war schon so in mir, ich konnte das nicht mehr verdrängen. Es gab nichts anderes für mich.
Dann bleiben wir jetzt mal beim Sport und machen einen kleinen Sprung. Du bist ja dann ein toller Arzt geworden und warst in deiner Anfangszeit Mannschaftsarzt bei Hertha BSC Berlin. So. Und als die Zeit dann vorüberging, hast du irgendwann dann das Angebot von Bayern München bekommen. Der Rest, der ja gefolgt ist, ist ja eine unfassbare Geschichte. Du hast deiner Frau, wie du ja gesagt hast, zu Beginn gesagt, wir machen das 3 Jahre. Wie können aus 3 Jahren knapp 40...
50.
Ich meine jetzt bei den Bayern dann.
Ja, das waren 43.
Ja,
pass auf. Also, das war 76.
Ja.
Und dann sind 43 Jahre mit kurzen Unterbrechungen, Guardiola und so weiter, kurze Unterbrechungen, sind es 43 Jahre ins Land gegangen. Und pass auf, jetzt zu meiner Frau.
Ja.
Ich komme zu Bayern und sage zu meiner Frau, schauen wir mal, gib mir 3 Jahre Zeit und dann setzen wir uns zusammen und entscheiden, ob ich das dann weitermache. Wir haben nie gesprochen, weil sie gesehen hat, das kann ich ihm nicht mehr nehmen. Das ist seine Leidenschaft, das ist sein Inhalt, der lebt für den Fußball, für den Sport. Und so sind die Jahre ohne Diskussion. Es gab nie eine heiße Diskussion, ob oder nicht. Ich habe weitergemacht, immer weiter, weiter, weiter.
Wir sprechen gleich noch ausführlicher dann auch über deine Frau. Was ich mich gefragt habe, es ist ja oftmals im Leben so, dass jetzt auf dich runter... Der beste deutsche Verein, Bayern München, und wie viele sagen, der beste Arzt der Welt. Das muss ja dann nicht auch immer, das hat ja noch nie in einem anderen Verein über so einen langen Zeitraum so gut funktioniert. Warum war das aber bei euch in diesem Fall so besonders?
Also ich kenne mich in der Welt ziemlich gut aus, ob das nun Brasilien ist oder Europa oder Japan, egal wo. Es gibt keinen Arzt, der so lange durchhält, das stimmt. Warum? Weil man fit sein muss. Man muss richtig topfit sein. Man muss nervlich belastbar sein. Es gibt Situationen, da dürfen die Nerven nicht flattern. Da musst du ganz, ganz konzentriert und ruhig bleiben und diagnostizieren. Die Voraussetzungen, ja, sind nicht ganz einfach, so einen Job zu machen. Und dann war das bei mir die Leidenschaft, die nicht aufgehört hat bis zum heutigen Tag.
Du hast gerade kurz Pep Guardiola angesprochen. Da war der beste deutsche Verein, der beste Arzt der Welt und dann kam der vermeintlich oder für viele der beste Trainer der Welt auch noch in den Verein. Du hast dich da ja auch sehr darüber gefreut, als du die Nachricht gehört hast, dass er zu Bayern wechseln wird. Wie lange hat dein Enthusiasmus gehalten?
Es war so, dass ich glaubte, dass Bayern jetzt ein zweites Barcelona wird. Also ich habe den Guardiola so bewundert und dachte, toll, dass wir den jetzt als Trainer haben. Und dann merkte ich schon sehr bald, dass wir nicht zusammenpassen.
Was heißt sehr bald?
Ja, er hat mir gezeigt, dass er meine Diagnose nicht akzeptiert, meine Vorgehensweise nicht akzeptiert. Für ihn war wichtig, dass die Spieler so schnell wie möglich auf den Platz kommen, ob eine Verletzung verheilt ist oder nicht. Hauptsache, sie können wieder spielen. Und ich war noch alte Schule. Ich habe gesagt, eine Verletzung wird erstmal auskuriert und ich alleine entscheide darüber. Und da hat es heftige Diskussionen gegeben. Heftig. Also ich habe einmal so auf den Tisch geklopft, dass die Tassen hochgeflogen sind oder das Geschirr, was noch drauf stand. Hat alles nichts genützt.
Das ist ja sonst nicht deine Art.
Nein, das ein einziges Mal in meinem Leben habe ich das gemacht.
Und das war bei Pep Guardiola?
Da saß Guardiola mir gegenüber und ich habe die Nerven verloren. Und ich wollte mir das nicht gefallen lassen. Naja, und dann ging das weiter und dann kam dieses unselige Spiel in Porto, das wir verloren haben. Und wer war schuld? Der Arzt hatte die Spieler nicht rechtzeitig fit gekriegt.
Du hast das ja mal als die schicksalhaften Stunden in Porto beschrieben. Was ist da eigentlich passiert?
Ich habe nie ausführlich darüber gesprochen und das möchte ich jetzt auch nicht. Ich kann nur sagen, dass es sehr laut wurde in der Kabine und dass ich in der Kabine die Entscheidung getroffen habe für mich. Das kann ich mir nicht bieten lassen. Das war's. Hab geschwiegen den Abend, noch beim Bankett am Bankett teilgenommen, drüber geschlafen, nach Hause geflogen und am nächsten Abend dann meine Entscheidung mitgeteilt. An den Präsidenten, an den Manager, an den Vorstandsvorsitzenden. Ganz pflichtgemäß, wie sich das gehört, alle benachrichtigt. Und dann habe ich der Deutschen Presseagentur mitgeteilt, ich höre auf.
Gab es eigentlich seitdem, das ist ja jetzt schon einige Jahre her, jemals eine Aussprache mit Pep Guardiola?
Nein, wir gehen aneinander vorbei. Wir sind uns begegnet in Stadien auch.
Nein. Da gab es auch keinen Handshake?
Nein.
Würdest du dir das nochmal wünschen?
Nein. Das ist abgeschlossen.
Oliver Bierhoff.
Vielleicht kenne ich ihn auch besser als alle anderen. Ich sehe ihn nicht nur als Fußballlehrer anerkanntermaßen. Wahrscheinlich doch ein großer, aber das ist die menschliche Seite, die haben viele gar nicht erkannt, glaube ich.
Herr Bierhoff hat mal davon gesprochen, dass die fehlende Rückendeckung des Vereins während der Guardiola-Zeit dich schwer getroffen hätte. Wie groß war die Enttäuschung denn?
Ja, das war die größte Enttäuschung eigentlich. Ich habe immer gedacht, der Verein steht hinter mir, der hält zu mir. Aber in dem Fall hätte jemand intervenieren müssen und sagen, lass den Doc in Ruhe, der macht 40 Jahre fehlerfreie Arbeit für uns. Den schätzen wir und dem darfst du nichts antun oder was weiß ich. Uli war nicht da. Auf Uli konnte ich mich immer verlassen. Der war aber in der Zeit nicht bei Bayern. Und so stand ich dann ohne Schutz, ohne Hilfe.
Aber wie geht es dir ohne den FC Bayern?
Gut.
Gibt es eigentlich habt ihr noch ein Verhältnis zueinander?
Da sind so viele Positionen ausgewechselt worden. Ich darf sagen, dass ich mit Uli ein gutes Verhältnis habe und dass er auch noch kommt zur Behandlung.
Dann haken wir das Thema Bayern München ab und kommen zu etwas anderem. Mull, du musst kommen. Wer hat diese vier legendäre Worte eigentlich am häufigsten gerufen?
Ja, das war manchmal grausam. Das genau so war es. Mull, du musst kommen. Und ich konnte geflohen sein schon, weil ich das befürchtet habe, nach Antigua. Ich wollte mich verstecken mit der Familie. Keiner sollte wissen, wo ich bin. Ich war in Colorado wollte Stedman besuchen einen Tag und einen Tag Snowboard fahren. Oder ich war in Frankreich unterwegs, in Urlaub mit der Familie. Telefon, du musst kommen. Das konnte nur einer. Das konnte nur Uli. Und ich habe dann angefangen. Uli, ich bin in Wales. Ich komme morgen ja sowieso nach Hause. Oder ich bin in Antigua. Wir sind gerade da angekommen. Ich musste schon in den ersten 3 Tagen nach New York, um Boris zu behandeln, das Flushing Meadow. Und bin gerade wieder nach Antigua zurück. Jetzt will ich meine Ruhe haben mit meiner Familie. Du musst kommen. Wir haben ein wichtiges Spiel gegen Köln. Da war ja Daum noch Trainer.
Wie hat er denn rausbekommen, dass du in Antigua bist, wenn du dich da verstecken wolltest?
Ja, André, ich habe nie gefragt. Ich werde wahrscheinlich auch gar nicht die Wahrheit erfahren. Und wie Uli das immer hingekriegt hat, wo ich bin und was, weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Ich weiß nur, dass es nachts unter der Tür raschelte. Und ich habe erst gedacht, was raschelt da? Ist das ein Tier oder was? Und dann ein Stück Papier unter der Tür durchgeschoben. Uli Hoeneß, du musst kommen. Brutal. Aber so ist er. Und so haben wir zusammen Erfolg gehabt. Tolle Jahrzehnte.
Ich bin noch auf eine Geschichte gestoßen, Mull. Denn 1990, du bist ja erst 96 offiziell bei der Nationalmannschaft der Arzt geworden, weil früher durfte man nicht Vereinsmannschaft und Nationalmannschaft gleichzeitig betreuen. Jetzt warst du ja aber in all den Jahren vorher so der inoffizielle Teamarzt, weil ja die Spieler dennoch zu dir gekommen sind. Und als Würdigung hat die Mannschaft dich ja dann 1990 zum Finale eingeladen. So, das hätte ja der vermutlich oder mit einer der spektakulärsten Tage deines Lebens werden können, denn du warst ja vorher noch in Wimbledon beim Finale. Boris Becker, dein Schützling, hat da gespielt. Und was ist dann passiert? Hat das geklappt noch mit dem Finale in Rom?
Tolle, spannende Geschichte. Ich war ja für den Boris viel unterwegs. So, und Boris qualifiziert sich fürs Endspiel. Was passiert? Das Endspiel ist am Nachmittag des Endspiels in Rom, wo abends gespielt wird. Was tun? Ich bespreche das mit Boris. Und Boris war bereit, etwas zu tun, was noch keiner gemacht hat vorher. Er wollte Wimbledon spielen und dann mit mir mit einem Privatflugzeug nach Rom fliegen. Also ich weiß nicht, wie das überhaupt möglich gewesen wäre, da das Bankett ohne Sieger, ist ja abends dann auch ein Bankett noch. Aber er wollte unbedingt auch das Endspiel sehen und ich habe mir da weiter keine Gedanken gemacht. Ich habe mich darauf verlassen und dass Boris gewinnen würde, war doch eh klar. Boris verliert und weg ist er. Er war nicht aufzufinden und ich stand alleine da und wusste jetzt nicht, wie ich nach Rom komme. Keine Chance. Da gab es keine, über Linie oder so, das war ja nicht mehr möglich. Sodass ich am Ende im Hotel am Fernseher das Endspiel gesehen habe.
Noch eine andere Geschichte, es gibt ja unzählige. Ich meine, du liebst ja Südfrankreich. Da habt ihr ein Haus in der Provence und es ist das Jahr 2016. Du wolltest in Frankreich nochmal Urlaub machen mit deiner Familie, deiner Frau, deinen Kindern, deinen Enkelkindern. Und dann kam plötzlich eine SMS. Von wem?
Ja, Usain Bolt, es waren noch 4 Tage bis Olympia. Ich wollte eigentlich mit meiner Familie in Südfrankreich mal ein paar Tage abschalten. Das war ein intensives Jahr mit der Euro. Also das hatte meine Familie eigentlich verdient, dass ich jetzt auch mal nur für die Familie da bin. Jetzt kommt eine SMS, 4 Tage vor Beginn der Olympischen Spiele, Usain. Usain hat das Training abbrechen müssen vor Muskelschmerzen. Er konnte nicht mehr weitermachen und schrieb dann, Mull, was rätst du mir, was kann ich tun, was soll ich tun? Und ich habe sofort begriffen, Lage ist ernst, so kann er nicht laufen, wird bei den Olympischen Spielen nicht teilnehmen. Und das wären die Dritten gewesen. Und er war eigentlich wiederhergestellt, in guter Verfassung. Und dann kamen verschiedene Glücksfälle zusammen. Imke war gerade in Südfrankreich, wir waren beim Bono eingeladen zum
Essen. Eine langjährige Mitarbeiterin schon seit 1991
hier. Ja, und auf der anderen Seite hatte ich aber keine Medizin dabei, keinen Pass dabei, den man für Brasilien braucht. Dann haben wir hier in der Praxis angerufen, bitte sucht meinen Pass zu Hause. Ich weiß, kann nicht sagen, wo er ist, sucht alles durch. Die haben den gefunden.
Medizin. Also die haben auch hier immer einen Schlüssel von deinem Zuhause.
Und die haben dann auch, ja klar, Und die haben dann auch die Medizin zusammengepackt, konnten ungefähr ahnen, was gebraucht wird. Und haben mal gesagt, und so schnell wie möglich nach Frankfurt zum Flughafen. Wir kommen aus Nizza, landen in Frankfurt zwischen und dann müssen wir das Gepäck übernehmen, damit wir weiterfliegen können. Am nächsten Morgen waren Imke und ich waren wir in Rio. Und jetzt ging es darum, es durfte keiner wissen. Das wäre die Schlagzeile gewesen überhaupt. Jusin verletzt, kann er überhaupt? Und nee, besser nicht. Jetzt war Rio ausgebucht, es gab nur noch ein schäbiges Apartment. Und da haben wir uns getroffen, es hat keiner gesehen, er kam im abgedunkelten Wagen. Wir waren schon dort vor Ort.
Nur einmal ganz kurz, der beste Arzt der Welt und der größte Athlet der Welt treffen sich in einem schäbigen Apartment, weil nichts anderes mehr möglich war.
Ein Hotel, es durfte nicht öffentlich sein. Hotels kamen nicht in Frage. Apartments gibt so und solche, die waren ausgebucht. Rio war voll, rappelvoll. So, jetzt treffen wir uns dort und jetzt musste ich eine Diagnose stellen.
Ohne Geräte?
Es gab keinen Ultraschall, es gab keinen Kernspin, es gab gar nichts, überhaupt nichts. So, und jetzt musste ich diagnostizieren und konnte aber sagen, dass ich kein Blut finde im Muskel, im Schenkel. Es ist kein Tropfen Blut zu finden. Und ich finde auch keine Unterbrechung irgendeiner Muskelfaser. Ich untersuche den Rücken, finde die Ursache und sage, Jusin, ich muss deinen Rücken jetzt behandeln. Sonst haben wir keine Chance. Ich mache eine Rückenbandung, dann darf er aufstehen. Und was stellt er fest und was sagt er? You met the point. Die Spannung geht zurück. Du hast es getroffen. Und dann ging es weiter und weiter. Er durfte den nächsten Tag trainieren. Low dose, also.
Nur ganz kurz, ist das für dich dann auch, sind das die größten Momente, die du dann auch miterlebst?
Ja, und ich denke nicht so darüber nach. Das ist die Herausforderung. Ich habe die Herausforderung geschafft.
Aber da hängt ja unfassbar viel dran. Hättest du nicht getroffen, dann wäre er nicht zum größten Sportler aller Zeiten geworden. Und er hat es ja dann am Ende, hat das ja auch geschafft, weil er dann wieder 3 Goldmedaillen gewonnen hat, wurde zum größten Athleten der Welt und wollte ja als Dankeschön, wollte er dir dann seine Goldmedaille schenken.
Ja.
Das hast du aber abgelehnt?
Er wollte mir die Medaille schenken und dann habe ich aber ganz klar gesagt, Jusin, kommt überhaupt nicht in Frage, so ein Blödsinn. Die hast du erlaufen, du hast gewonnen, das ist deine Medaille. Und was passiert? Ein paar Tage, nicht mal eine Woche später kommt diese Collage. Er wollte sich revanchieren und hat eine Collage machen lassen, die wunderschön ist, von der ich jeden Tag begeistert bin. Es braucht keine Medaille.
Kommen wir jetzt nochmal auf deine Frau zu sprechen. Auf wie viel musste deine Frau verzichten, um dir deine Freiräume zu gewähren?
Also insgesamt hat sie sehr viel Verzicht leisten müssen. Und ich hatte das Glück, dass sie Künstlerin war und sich selbst beschäftigen konnte und auch unorthodox gelebt hat. Also auch nicht morgens zur Arbeit und nachmittags wieder nach Hause. Sie konnte sich den Tag einteilen. Wir hatten Kinder, sie hat sie zum Kindergarten gemacht. Aber sie hat auch ihre Kunst gepflegt und konnte auch nachts arbeiten. Also das war mein Glück, dass sie nicht von mir abhängig war.
Wie oft mussten, ihr habt 2 gemeinsame Kinder, wie oft mussten die zurückstecken?
Ja, die sind zu kurz gekommen.
Tut dir das leid im Nachhinein?
Ja, es tut mir leid. Aber ich habe in der Zeit, wo ich für Bayern und Nationalmannschaft für die Praxis gelebt habe, auch noch das Gefühl gehabt, ich habe alles getan und ich biete den Kindern eine Zukunft. Und wenn ich nachts nach Hause gekommen bin, das erzählt mir meine Frau dann noch, habe ich die Kinder aus dem Bett genommen, auf dem Arm, nachts um 1 oder 12:30, um noch ein bisschen zu geben. Die haben aber geschlafen. Aber habe ich mich beruhigt damit, ja, die haben mich ja auch gespürt und so. War schon ein bisschen ungewöhnlich, aber.
Haben dir deine Kinder das eigentlich jemals vorgeworfen, dass sie gerne mehr Zeit mit dir verbracht hätten?
Eins der beiden Kinder ja, aber im Großen und Ganzen denke ich, haben sie mir das gegönnt, und haben auch teilgenommen am Sport. Ich habe sie mitgenommen nach London oder was weiß ich, nach Paris zu großen Fußballspielen, Champions League Endspiele. Also das haben die anerkannt und haben im Grunde gesagt, ja, der Papa ist Papa, der ist anders als andere Papas.
Wir haben ja jetzt schon über viele große Persönlichkeiten gesprochen. Wer ist der bekannteste in deiner Telefonliste?
Ja, es könnte ein Musiker sein, es könnte ein Schauspieler sein. Ich würde in dem Fall auf Leonardo DiCaprio tippen, der, glaube ich, der bekannteste ist.
Ja, also ich glaube, Leonardo DiCaprio?
Ja.
Woher kennt ihr euch?
Wir haben uns privat ein paar Mal gesehen und ja, er hat sich von mir untersuchen lassen, das darf ich ja sagen. Und er hat geäußert, er würde mit seiner Mutter, die ja Deutsche ist, gerne mal zum Christkindlmarkt kommen. Mhm. Und ich könnte ihm jetzt sagen, der Christkindlmarkt ist eröffnet, bis herzlich eingeladen.
Okay, also ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals in meiner Sendung sagen würde, jetzt rufen wir mal Leonardo DiCaprio an.
Dann ja, ich weiß jetzt nicht, wie er reagiert. So eng ist das Verhältnis nicht, aber es ist freundschaftlich.
Dann rufen wir mal Leonardo DiCaprio an. Drücken wir mal drauf. Ja, wahrscheinlich ist er im Flieger oder schläft noch. Mull, wir kommen jetzt zu unserer Challenge. Du erklärst sie uns jetzt einmal. Was haben wir jetzt vor?
Ja, ein Patient hatte die Idee, nach dem Händewaschen und mit diesen Papierhandtüchern dann in diesen kleinen Abwurf zu werfen.
Du hast ja kein Instagram. Sollte ich jetzt dennoch gewinnen, musst du mir ein Foto schicken und ich überlege mir was und poste das dann auch bei mir. Solltest du gewinnen, darfst du das natürlich entscheiden. So, da haben wir schon mal einen Deal, ja? Mhm. Okay, wir müssen jetzt so lange werfen, bis einer da reintrifft. Ich hoffe, wir haben ein bisschen Zeit noch, ne? Du fängst an, ja? Der war schon nicht so schlecht, so.
Oh!
Er war knapp.
Nein! Kleiner da.
Oh!
Der wird besser und besser.
Ja!
Respekt!
Toll, meine Güte.
Toll, Mann.
Also ich freue mich sehr. Mull, vielen Dank, dass du mir heute deine Geschichte erzählt hast. War eine große Freude, eine große Ehre für mich und vielen, vielen Dank.
War ein Spaß, für mich auch. Scheiße.